Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Was für ein Wochenende. Wir sind zurück mit Backstage Boxengasse und wir sind quasi jetzt zumindest alle mal wieder in derselben Zeitzone. Das ist auch ein Ding. Peter, Sandra und ich, Peter auch mittlerweile zurück, werden wir gleich drüber reden. Herzlich willkommen nach Australien, die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse. Hallo zusammen.
Guten Morgen.
Ja, hallo. Gedanklich bin ich noch immer beim Melbourne Walk, diesem Streifen, den die Fahrer da alle zurücklaufen müssen, Richtung Fahrerlager. Wir haben ja auch schon so oft darüber gesprochen, so was so die Highlights sind auf der Tour, beziehungsweise im Formel-1-Kalender. Haben über Mexiko geredet und dieses und jenes, aber Australien mit diesem Melbourne Walk, wo da Tausende von Fans stehen aus aller Herren Länder, sich schon früh aufmachen, um da die besten Plätze zu ergattern, um ganz nah zu kommen, das ist schon echt sensationell. Also das ist wie beim Fußball, Südtribüne in Dortmund oder sonst wo oder bei Liverpool, you never walk alone, das finde ich, kann man immer wieder sehen, Tag für Tag, morgens steht man da, macht man selber seine Fotos und seine Videos, weil das einfach so cool ist. Also da bleibe ich auch dabei, das ist das, was den Australien Grand Prix auch mit ausmacht, ne?
Ja, es ist ein besonderes Flair und ich finde auch dieses Flair kommt halt auch so extrem gut rüber, wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel, jetzt auch nicht mit vor Ort war, aber wenn du eben diese ganzen Fotos siehst, diese Videos, auch bei uns in der Übertragung, finde ich, du kriegst dieses Flair einfach auch super in die Welt transportiert und das, finde ich, gelingt manchmal jetzt bei anderen Rennstrecken, wo auch viele Fans zum Beispiel vor Ort sind, vielleicht nicht ganz so gut, aber irgendwie, ich hatte es ja im letzten Podcast auch schon gesagt, da sind so viel so positive Vibes dabei und die wirklich echt sich gut übertragen, finde ich.
Ja, aber das Ding ist ja, am Ende ist es ja nicht nur ein Formel-1-Rennen, das ist ein Motorsportfestival über mehrere Tage hinweg dort in dem Park, da ist halt auch drumherum alles stimmig. In Spielberg probieren sie das ja auch mit so einem Walk, wo die Fahrer dann Autogramme geben vor dem Rennsonntag.
Der ist auch schon cool, ne?
Ja, der ist auch cool, natürlich ist der, das ist auch toll, aber ich finde allein schon, wenn du das drumherum siehst, also nichts gegen Spielberg, das ist auch toll, die Berge und so weiter, bloß die siehst du ja nicht aus der Position, in der dann da dieser Walk ist. Also da ist ja dann die große, dieses Metallgebäude da, diese Haupttribüne aus Beton. Ja. Und ich meine, das in diesem
Parkplätze davor.
Ja, richtig. Also das ist rein so von der Optik her, finde ich, nicht so mega, wie das jetzt halt in Australien ist. Also mit den Bäumen.
Weil du diesen Park halt hast.
Richtig.
Ne? Diesen Albert Park, ne? Wo du die Natur noch drumherum hast und dann auf einmal mitten in diesen Bäumen, ja, ne, da dieser Walk dann beginnt. Ja, nein, das ist schon echt mega. Und du siehst es ja auch bei den Fahrern. Die haben da auch alle richtig Bock drauf, ne? Also es ist ja nicht einer, der da irgendwie mit einer engen Schnute ankommt. Klar, der ein oder andere, der kneift sich das dann auch mal, ne? Hatten wir auch thematisiert, Oscar Piastri zum Beispiel im letzten Jahr, weil es dann auch zu viel wurde. Auch der Rummel um ihn als Hometown Hero in Melbourne geboren, den Sonntag dann von der anderen Seite reingegangen. Das kann man ja dann auch verstehen, aber das ist ja dann auch eher darum, um den Fokus zu behalten. Aber sonst jeder, mit dem man redet, findet das einfach großartig.
Ja, es ist einfach auch einzigartig da in Melbourne, auch wenn man die Bilder vom Heli dann sieht, wenn der dann anfliegt übers Meer und du hast dann da den Sandstrand und dann so kleine Beachhütchen und dann geht's weiter Richtung Park. Ja, da siehst du dann diesen Teich, um den die da rumfahren, die Palmen und im Hintergrund die Skyline von Melbourne mit diesen unfassbaren Hochhäusern, die zum Greifen nah sind. Dann siehst du hinten rechts noch das Tennisstadion von den Australian Open da liegen. Also das ist schon, ja, also da kriege ich Gänsehaut schon, wenn ich dran denke. Also jetzt
ist das größte Sportevent übrigens mittlerweile auch in Australien. Also hatte ich jetzt die Tage gelesen. Durch den Jetlag war ich immer früh wach und habe dann da immer den Herald gelesen, den Australian Herald, glaube ich, so hieß die Zeitung. Und also so vom Aufkommen her, du hast es ja auch gesagt, Sascha, Motorsport-Festival, schon am Donnerstag waren da 65.000 Leute, ne, um da diese Rahmenserien zu gucken, Medientag, 65.000 Leute, unfassbar, weiß gar nicht, wo es das sonst noch eventuell geben könnte. Also vorbei an den Australian Open, absolute Nummer eins in Australien, was Sportevents angeht. Zumindest mal was Melbourne jetzt auch angeht. Ich weiß nicht, was die sonst noch haben, die Australier, aber da sind sie auf jeden Fall unschlagbar vorne. Ja,
über 450.000 waren es wieder übers Wochenende, also ja, neuer Rekord. Also Silverstone ist noch ähnlich, ne? Weil du sagtest, so was ist da noch vergleichbar? Silverstone hat ein ähnliches Fanaufkommen.
Donnerstags,
ja. Also da ist es auch abartig gut, ja, von der ganzen Atmosphäre her. Rein von der Optik her wüsste ich, für was ich mich entscheide. Also wenn wir jetzt
ehrlicherweise
und auch vom genau, dann mal hundertprozentig. Essen ist für mich ja auch, da bin ich irgendwie auch gebrandmarkt, seitdem ich irgendwie als Schüler zweimal meine kompletten Sommerferien in England verbringen musste und so viel, die Bohnen kamen mir links und rechts aus den Ohren raus. Australien ist wirklich auch so, was dieses ganze Setting angeht, ist einfach mega. Die Leute sind total freundlich und nett. Es ist eine gute Atmosphäre. Das Wetter hat gepasst. Das war ja letztes Jahr auch anders. Da hatten wir auch Glück, weil es immer so 22, 23 Grad waren. Auch wenn mal ein leichter Wind ging, das war angenehm. Das Essen ist sensationell. Alle haben irgendwie Bock auf diese Formel 1. Also das ist schon echt einfach cooler. Also wer die Zeit hat, auch von euch da draußen irgendwie und das irgendwie mal machen kann, auch in der Kombination mit der Formel 1, würde ich sagen, sofort machen.
Peter, sag mal, apropos Essen, Qualitätscheck vom Vlados, ihr wart ja wieder da, ne, im netten kleinen Fleischtempel, wie war's?
Ja, war super, war echt top. Wir waren ja diesmal wirklich mit einer Mini-Crew nur vor Ort, zu dritt, mit Imke, die redaktionell verantwortlich war dann vor Ort, und Tobi, der dann Kamera macht und Produktion, also wirklich in einem kleinen Gespann. Hatten noch den Bernd mit dabei von Sport Signage und hatten einen Vierertisch und waren dort am Freitagabend, am Donnerstagabend waren wir da. Am Donnerstagabend, Freitagabend war nicht viel los mit uns, da waren wir irgendwie alle platt, aber Donnerstagabend waren wir da und nein, Essen ist großartig. Hatten wir ja beim letzten Mal auch schon erwähnt, dass wir da irgendwie Jahr für Jahr hingehen, dass da ja auch die Schuhmachers aushängen, weil die früher schon als Fahrer dort waren. Und ich glaube, da hat sich auch in den letzten 30 Jahren nichts verändert. Der Vlado macht das nach wie vor mit seiner Familie. Essen ist sensationell. Also auch das, wer in Melbourne ist und bei der Formel 1 unterwegs ist, das Vlados auch auf jeden Fall mit auf die To-Do-Liste nehmen. Und die haben sich auch gefreut, uns zu sehen. Also ne, das ist ja mittlerweile, kennt man sich ja auch. Und das ist dann irgendwie auch diese Formel 1-Familie, die dann da irgendwie auch sich trifft. Ne? Also Mario Isola war da, die Mara, unsere Kollegin von Sky Italien, Leute von Servus TV. Also es ist dann irgendwie auch so ein Formel 1-Stammtisch fast an verschiedenen Tischen. Das auch das, ne, wir haben das ja auch schon so oft gesagt, diese Formel 1 ist einfach aus vielerlei Hinsicht großartig.
Dann lass uns mal ein bisschen über das Sportliche reden, denn es hat sich ja doch ein klein wenig was getan an dem Wochenende mit Carlos Sainz. Also es ist schon Wahnsinn, gell? Gewinnt er das Rennen mit seinem Ferrari nur ein paar Tage, nachdem er mit Vollnarkose auf so einem OP-Tisch lag, mit so einem kleinen Hemdchen hinten frei, und dann setzt er sich da rein und gewinnt. Und ich meine, es kam ja jetzt dann im Nachhinein raus, Peter, du hast es ja vorher schon auch vermutet gehabt, weil du ja einen guten Draht hast auf die spanische Seite, dass er gar nicht so sicher war, ob er überhaupt fahren kann. Also ne, auch gerade mit dem Flug und so, das war ja alles so ein bisschen am seidenen Faden, ne?
Was total interessant war tatsächlich, war, als am Sonntag das Rennen vorbei war und es die Pressekonferenz der Top-3-Fahrer gab, das ist ja relativ lang dann immer noch, was da kommt, da wurde der Sainz dann auch wirklich gefragt, ob er das nochmal aufarbeiten kann, wie das zustande kam, dass er das geschafft hat, und hat das dann nochmal geschildert. Und das war wirklich höchst spannend, weil er gesagt hat, wirklich direkt nach dieser OP hat er sich selber hingesetzt und hat gegoogelt und geguckt, was es gibt, wen es gibt, welche Möglichkeiten es gibt. Und hat gesammelt an Informationen, an Möglichkeiten, hat mit Ärzten gesprochen, mit verschiedensten Ärzten, mit seinem Netzwerk, was er bemüht hat, um dann wirklich die beste Therapie sich zu holen. Also in Sauerstoffkammern gesessen, dieses, jenes, das gemacht, hat das doch mal wirklich sehr ausführlich besprochen. Und daran siehst du, finde ich, auch, welchen Ansatz der Science hat, ne? Was diese Hingabe zum Motorsport betrifft. Erinner dich dran, Sascha, wir haben das auch schon mal gehabt, das Gespräch mit einem deutschen Teamchef, der gesagt hat, dann irgendwann kommt auch der Punkt bei Fahrern, wo man merkt, okay, die sind jetzt in der Formel 1 gesettelt, haben vielleicht nicht mehr so diese 110%, die sie geben, sondern merken, okay, das passt schon irgendwo. Und bei Sainz finde ich jetzt gerade auch mit diesem ganzen Thema auch, was rund um Ferrari passiert. Bei McLaren musste er gehen, mehr oder weniger. Bei Ferrari das gleiche Spiel, finde ich, ist gerade total interessant, wie man das drehen kann, dass du denkst, oh krass, der ist echt gerade so der Verlierer der ganzen Geschichte. Hamilton kommt, er muss das Team verlassen. Und wie man das schafft, also mit den Aussagen, die er getätigt hat in den letzten Wochen, wie sein Verhältnis zu Hamilton ist, wie er das Ganze nimmt sportlich, hat Verständnis für Fred Vasseur, und jetzt eben auch das i-Tüpfelchen noch drauf sitzt und diesen großen Preis von Australien gewinnt nach einer Blinddarmoperation. Also ich bin gerade total baff von dem, was der Spanier da leistet.
Das Ding ist natürlich schon auch, ne, wenn du siehst, wie er auch persönlich in den letzten Monaten gereift ist, ne, als Persönlichkeit. Weil eins ist ja auch klar, das war ja für ihn nie einfach, an der Seite von Charles Leclerc bei Ferrari zu sein. Also klar, der spricht Spanisch und auch ein bisschen Italienisch, aber Charles Leclerc war ja immer der Kronprinz. Der war ja die ganze Zeit derjenige, der mehr gehypt wurde innerhalb des Teams, innerhalb der Tifosi. Carlos Sainz war der Spanier, der dann halt da sitzt und klar, dass seine Rolle ganz gut ausfüllt, aber insgeheim war die Nummer eins ja immer Charles Leclerc, was du natürlich jetzt auch an der ganzen Situation gesehen hast, wer bleibt und wer gehen muss. Und das wiederum kann natürlich zu einem ganz großen Wendepunkt jetzt kommen, was Carlos Sainz anbelangt als Fahrer und in seiner Wahrnehmung. Ich glaube, dass ein Andy Seidel, der, glaube ich, ja schon an ihm dran ist, Schrägstrich war, ich weiß es nicht, ob es da schon einen Vertrag gibt mit Audi in Zukunft. Ich glaube, dass der sich momentan, wenn der Vertrag nicht da, noch nicht besteht, noch nicht unterschrieben ist, dass der sich ganz schön ärgert, weil Carlos Sainz sich jetzt natürlich in eine Sphäre hochgearbeitet hat, die ihn für absolute Top-Teams, ohne jetzt Ferrari niederzureden, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, als Nummer 1 Fahrer vielleicht, als potenziellen, dass man ihn dann ansieht.
Ich finde, dass der Carlos hat jetzt so diese Jetzt-erst-recht-Mentalität, nach dem, was Anfang des Jahres passiert ist, jetzt auch mit der Blinddarm-Operation. Ich finde, dass das natürlich schon immer so einen Push geben kann. Aber umgekehrt finde ich auch, wenn du es jetzt mal eben auf Charles Leclerc siehst, du sagst, Sascha, dass er immer so der Kronprinz war. Ich hatte das letztes Jahr auch, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass er diesem Status momentan gerecht werden kann. Und wenn er jetzt dann auf einmal so einen wiedererstarkten Teamkollegen hat, das ist ja auch immer das Thema, ne? Du musst als erstes deinen Teamkollegen schlagen etc., dann glaube ich, dass es für Charles Leclerc auch ein total schwieriges Jahr wird, weil eins ist natürlich sicher, Carlos versucht sich jetzt in jedes Schaufenster zu stellen, was er kann, hat es natürlich bravourös gemeistert jetzt in Melbourne, wird es aber, glaube ich, meiner Meinung nach in diesem Jahr auch versuchen durchzuziehen, dass er da einfach immer noch mal diese 120% gibt, und das wird, glaube ich, für Charles Leclerc dann schwer, da irgendwie dagegen anzukommen, vor allem auch mit diesen Problemen, die er so im Moment so für sich selber hat.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass das ein super Duell wird, ne? Ich glaube, dass unterschiedliche Typen sind, auch Sainz und Leclerc. Und ich glaube, dass dadurch, dass das Auto ja jetzt auch irgendwo da ist, das spannend zu sehen wird, wie sich das entwickelt. Aber auch für Fred Vasseur ist das ja eigentlich ja eine super Konstellation. Ne? Zwei, die sich da gegenseitig pushen werden. Und ich glaube auch, dass Charles Leclerc das annehmen wird und dass der auch von seiner Psyche, da glaube ich nach wie vor dran, in der Lage ist, da mitzugehen. Und ich glaube, dass das sehr offen sein wird und auf absolutem Top-Niveau. Ich frage mich viel eher, ob Ferrari die richtige Entscheidung getroffen hat, jemanden wie Hamilton dann für das nächste Jahr zu holen. Klar, aus Marketing-Sicht ja, ist das ein Monster-Deal, müssen wir gar nicht drüber reden, und das hat seinen Reiz, aber rein sportlich, ich weiß nicht, ob man da nicht auf das falsche Pferdchen gerade setzt, weil ich gerade wirklich auch so begeistert bin von dem, wie Sainz mit dieser Situation umgeht. Nochmal, ne? Ich finde gerade, aus so einer Situation zu kommen, wo du vor die Tür gesetzt wirst, in Anführungsstrichen, mit dieser Operation noch, wo so vieles hinspricht oder dafür spricht, dass man erstmal Zeit braucht, um sich wieder zu settlen, dass der so auf den Punkt da ist und so einen Fokus hat auf diesen Sport, das finde ich schon echt außergewöhnlich. Und ich meine, wenn man von Profilschärfung spricht, das hat sein Profil jetzt nachhaltig geschärft, diese Geschichte.
Ja, wir werden es beobachten, in welche Richtung das dann geht in den nächsten Rennen. Also eine tolle Konstellation, die wir da haben. Sehr eh so viele tolle Geschichten rund um diese Saison, ja. 2024. Geht jetzt los mit Red Bull. Ja, bitte.
Ganz kurz nochmal auch dazu, ne? Ich meine, weißt du auch, wenn man nur so Kleinigkeiten sieht, was mich dann auch nochmal begeistert hat, in Anführungsstrichen, weil du sagst, wie viele schöne Geschichten die Formel 1 zu bieten hat. Wenn du dann siehst, auch Lando Norris und Carlos Sainz, die ehemaligen Teamkollegen bei Ferrari, was die für einen feinen Umgang dann miteinander haben, dass Norris, der noch nie einen Grand Prix gewonnen hat und nach wie vor hinfiebert und sehnsüchtig darauf wartet, dann direkt da ist bei Sainz, ihn beglückwünscht, seinen Freund und die da rumscherzen, auch mit Papa Science. Auch das, finde ich, sind so diese Geschichten, die einfach für diese Formel 1 sprechen.
Ne? Und auch dann, als es drum ging, ist er ja auch noch befragt worden, Carlos Science, ob er das Gefühl hat, dass er unterschätzt wird, underrated, ja, also dass man ihn nicht so wahrnimmt, wie er wirklich ist. Waren ja die zwei links und rechts dann in dieser Pressekonferenz ja auch total herzlich zu ihm. Ne? Ein Charles Leclerc, der ihm alles gönnt und sagt, Mensch, also von wegen underrated oder unterschätzt, das ist ein Top-Mann und so weiter. Und er weiß, dass er jetzt mit den Top-Teams auch verhandelt und auch Lando Norris genau das Gleiche. Ne? Das ist auch so eine Szene gewesen, die das auch nochmal so ein bisschen belegt. Also toll.
Aber sag mal, was also eure Einschätzung mal, wo geht er jetzt hin, der Science? Was macht er? Ja,
das ist was ich meinte, ist schwierig. Also erinnert dich, Peter, wir hatten wann war denn das? Letztes Jahr, glaube ich, irgendwie Ende letzten Jahres hatten wir ein paar Hinweise, dass das mit Audi und so weiter durchaus eine Verbindung gibt, ja, dass man da wohl mehr als nur ein bisschen drüber nachdenkt. Keine Ahnung, ob da Vorverträge bestehen. Ja, wenn keine bestehen, dann glaube ich, ist der Weg zu Audi für Carlos eher vielleicht ein Notausgang. Ich weiß es nicht, weil ich glaube schon, dass jetzt so ein Mercedes oder auch Red Bull, was man ja jetzt hört,
absolut,
durchaus sich denken, wow, nehmen wir den, vor allem bei Red Bull.
Aston Martin,
richtig, ja. Also auch das haben wir ja vor ein paar Wochen gehört, erinnere dich. Ich weiß gar nicht, wer hat denn das aufgebracht? Da hieß es, dass das ein smarter Move wäre, wenn man den Alonso verliert, sich den anderen Spanier zu holen. Ja? Der ist jung, der kann ein Team vielleicht auch aufbauen und führen. Du weißt doch nicht, was mit Aston Martin passiert in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Kann durchaus sein. Und auch bei Red Bull genau das Gleiche. Du weißt ja nicht, was mit den Verstappens passiert. Ziehen die ein Haus weiter aufgrund der ganzen Turbulenzen, die es dort gibt, ja? Brauchst du auch einen. Ja. Ja? Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, zu dieser.
Wobei auch das, ne? Wir haben ja mit Franz Tost auch gesprochen, ne? Bei der Rubrik Hardenacke trifft, wo wir da mit dem Ralf zusammen mit Franz auch saßen. Der hat ja erzählt auch mal von dieser Konstellation übrigens Sainz Verstappen, die ja auch möglich wäre.
Wo Sainz übrigens den Verstappen auch geschlagen hat, ne? Ich meine, das ist schon lang her.
Ja, und vor allen Dingen auch mit diesen beiden Vätern dann im Hintergrund, ne? Carlos Sainz Senior und Jos Verstappen. Also holla zack bei dem, was gerade los ist bei Red Bull. Aber ja, wie gesagt, finde ich auch total reizvoll. Auf einmal, ne, was du auch sagst, vor einem Jahr noch so, ja, hast du gedacht, Mensch, wenn das für Sainz jetzt bei Ferrari endet, dann wäre Audi doch eine ganz gute Konstellation eigentlich. Und wie gesagt, jetzt mit dieser Dynamik, die es gerade annimmt, ist der heißeste Shit sozusagen, den die Formel 1 gerade zu bieten hat. Ne?
Ja, aber ich finde, dass sich das ja auch wiederum so wunderbar umdreht jetzt aus der Perspektive von Sainz, ja? Weil er kann jetzt im Prinzip eigentlich auch auswählen. Ich würde mal sagen, für ihn sind jetzt relativ viele Türen so schon so leicht geöffnet. Und da, finde ich, geht es jetzt auch wiederum so ein bisschen an den Teams, sich auch ins Schaufenster zu stellen. Weil, worum geht's? Es geht immer auch um den sportlichen Erfolg. So, Mercedes hat im Moment kein Paket auf der Straße, wo du sagst, damit kann man in den nächsten Jahren gut Rennen gewinnen. Dann müssen die sich auch steigern, wenn sie so ein Kaliber wie den Sainz zum Beispiel dann haben wollen als Ersatz für den Lewis, ja. Genauso aber auch bei Red Bull. Die haben sich jetzt auch mit dieser ganzen Machtkampf-Querelen-Horner-Nummer auch überhaupt keinen Gefallen getan. Weil ich glaube, dass du als Fahrer schon auch darüber nachdenkst, macht es Sinn, zu einem Team zu gehen, wo es intern so heiß hergeht und ständig Unruhe drin ist, etc., wo du dann auch nicht weißt, was passiert jetzt zum Beispiel bei Red Bull auch mit Adrian Newey? Bleibt er jetzt oder verlässt er das Team? Weil da bin ich mir auch ganz sicher, sollte es tatsächlich doch zu dem Punkt kommen, dass Adrian Newey das Team verlässt, dann weiß ich nicht, ob Red Bull für das nächste Jahr in der Lage ist, wieder so ein starkes Auto zu bauen. Und das sind auch so Punkte, wo ich mir, glaube ich, also wo man aus Carlos Sainz Sicht sagen kann, ach, das gucke ich mir jetzt aber auch noch mal so ein bisschen an, wie sich das entwickelt, weil irgendwo müssen ja die Teams mir auch irgendwie was bieten können.
Ja, wobei, also ohne jetzt Carlos Sainz zu nahe zu treten, also er ist mit Sicherheit jetzt gerade auf dem aufsteigenden Ast, aber da gibt's natürlich schon noch mal 2, 3 andere Fahrer, die im Ranking noch ein bisschen höher zu sehen sind. Also in erster Linie natürlich ein Max Verstappen und Fernando Alonso, glaube ich, ist natürlich jetzt auch mit seiner ganzen, also mit seinem gesamten Drumherum-Paket, was er hat, mindestens auf Augenhöhe mit Carlos Sainz, was jetzt Cockpits anbelangt. Also klar hat er sich natürlich jetzt ins Schaufenster gestellt, das ist richtig, aber dass er jetzt hingehen kann und sagen kann, du nein, du ja. Also das, glaube ich, ist es, soweit ist es noch nicht. Da muss er jetzt schon noch ein bisschen nachlegen.
Wobei, Sascha, das Problem, finde ich, bei Alonso ist einfach das Alter. Ne? Also wenn du jetzt guckst, ne, auch was ein Auto angeht jetzt für die nächsten Jahre, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, dass Mercedes im nächsten Jahr natürlich dann auch wahrscheinlich noch mal hinten dran hängen wird, weil man das offensichtlich, glaube ich, dann doch nicht gelöst bekommen wird jetzt mit dem Regelwerk, was man jetzt gerade hat. Aber dann 26 gibt's neue Regeln, gibt's einen neuen Motor, da wird eh wieder alles offen sein. Da kann es natürlich dann auch sein, dass du dann bei Mercedes dann wieder genau richtig bist. Also das ist ja dann eh so eine offene Geschichte. Gibt's ja auch Gerüchte um Red Bull, dass die irgendwie nicht richtig auf der Höhe sind, was diesen Motor angeht für 26. Also ich glaube, das ist eh ganz schwierig, das dann auch als Fahrer evaluieren zu können. Aber ich glaube, das Alter ist ein ganz entscheidender Faktor bei Alonso. Ich bin auch wirklich gespannt, was er jetzt dann entscheiden wird. Ist ja wirklich noch für die nächsten 2 Jahre dann auch einer, der top sein wird, weil irgendwann gehen ja wirklich auch diese Fähigkeiten auch mal zurück. Ne? Das ist ja einfach so, auch einfach dem Alter dann geschuldet. Und deswegen finde ich schon jetzt im Vergleich, wenn ich jetzt Teamchef wäre, Sainz oder Alonso, klar, Alonso klingt irgendwie dann reizvoller vom Namen her, aus Marketing-Sicht toll, passt wahrscheinlich auch gerade wunderbar zu Aston Martin, weil man da was aufbauen will und diesen Namen dann irgendwie auch braucht, aber wenn ich die beiden jetzt vergleichen würde, Sainz, Alonso, dann würde ich, glaube ich, echt auf Sainz gehen. An Profil gewonnen, dazu einfach wahrscheinlich auch nochmal teamfähiger als einen Alonso. Ne, deswegen, glaube ich, würde ich mich im Moment, wenn ich das entscheiden müsste, würde ich mich für Carlos Sainz entscheiden.
Also ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich mich entscheiden für Sainz und Alonso.
Ja, das kann auch eine gute Kombination sein.
Der Lawrence Stroll wahrscheinlich nicht machen, den Sohn da rauszukegeln, aber ich würde, also wenn ich es entscheiden dürfte, müsste ich, würde es machen.
Ja, aber nochmal zu Sainz, ne? Also ich meine, klar, der hat jetzt ein super Rennen geliefert mit schweren Vorzeichen, das ist schon auch klar, aber man kann natürlich auch mal so ein bisschen gucken, was war da letztes Jahr, und da fand ich, war er jetzt nicht so toll. Also da gab es mit Sicherheit ein paar gute Momente. Aber da hatte er auch echt ein paar schlechte Veranstaltungen mit dabei. Deswegen.
Das ist ja immer das, was Vasseur auch sagt, ne? So diese Konstanz über das ganze Wochenende. Ist übrigens auch das, was Binotto ihm hier und da vorgeworfen hat, ne? Der Vorgänger von Fred Vasseur, dass diese Konstanz dann fehlte. Aber ich glaube, wie gesagt, dass der Sainz jemand ist, der so ständig an sich arbeitet und der diese Gier einfach hat, ne? Und nochmal bei diesem Teamchef, der damals gesagt hat, dass dann irgendwann sich der Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube, dass das bei Sainz nicht der Fall ist. Und ich glaube, dass er sich kontinuierlich steigert und das jetzt auch gerade in den Griff bekommt, dieses nicht über das ganze Wochenende Konstanz zu haben und gut einzusteigen und daran anzuknüpfen. Ich glaube, dass er das in den Griff bekommen hat.
Was ich allerdings über Sainz gehört habe, ist, dass er halt unfassbar verbissen sein soll. Was natürlich jetzt sein Kampf vom Krankenbett ins Cockpit auch ein bisschen belegt, dass das so ist. Das kann sehr positiv sein, aber das kann natürlich auch sehr, sehr negativ sein. Also erinnert euch an eure Schulzeit. Da gab es auch mit Sicherheit den ein oder anderen Kollegen oder die Kollegin, die unglaublich talentiert waren, aber halt völlig verkrampft, wenn es um Leistung ging. Und wenn das dann teilweise halt nicht funktioniert hat, ging das in die falsche Richtung. Und das hast du bei ihm, glaube ich, auch sehr oft, dass er dann mental dann zugemacht hat. Also das, was ich jetzt gehört habe aus dem Umfeld von ihm, dass das ihm manchmal so ein klein wenig auf die Füße fällt. Das kommt natürlich auch durch den Papa, der dieser unfassbar erfolgreiche Motorsportler ja immer noch ist, mit Siegen bei der Rallye Dakar und so weiter. Und dieses Verbissene kann nicht oder muss nicht immer auch gleich zum Erfolg führen. Jetzt an dem Wochenende war es. Sandra, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich hab über dieses Thema Konstanz übers Wochenende nochmal nachgedacht. Wie wichtig ist Konstanz übers Wochenende, wenn du im Prinzip am Sonntag ablieferst? Weil ich meine, du kannst auch konstant dich nicht weiterentwickeln über ein Wochenende, das geht auch, ja. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, nicht konstant beginnst, ja, da irgendwie Wackler drin hast, aber es am Sonntag einfach schaffst, wenn es um die Punkte geht, abzuliefern, dann ist, glaube ich, wahrscheinlich diese Konstanz übers Wochenende im Nachhinein auch wurscht, oder?
Ja, es geht ja darum, was aufzubauen, ne? Und ans Limit zu kommen und das kontinuierlich. Also von daher ist Konstanz, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher Faktor dann auch über so ein Wochenende.
Ja, ja. Also so oft war es ja jetzt auch nicht, dass dann nichts war von Freitag bis Sonntag und am Sonntag steht er plötzlich am Podium. Also so war es ja dann meistens auch nicht. Letztes Jahr dreimal am Podium übrigens gewesen, Carlos Sainz. Also unter anderem natürlich auch ein Sieg, ne? Das muss man auch sagen. In Singapur der Einzige, der die Red Bulls geschlagen hat und jetzt wieder. Also innerhalb von, ich weiß gar nicht wie vielen Monaten, 11 glaube ich waren es dann in der Summe, wenn man sich's anguckt, der gewonnen hat, ne? Oder ein Jahr, ja, irgendwie. Egal, auf jeden Fall unglaubliche Leistung. Lasst uns kurz über Verstappen reden. Frustration pur natürlich. Wer am Ende dann schuld war, warum dann diese Bremse nicht so funktioniert hat, wie sie sollte und dann in Flammen aufging, wird nicht aufzuklären sein, genauso wenig wie hätte Sainz auch gewonnen, wenn Verstappen weiter hätte fahren können. Also viel Konjunktiv.
Es gibt Marco sagt ja.
Ja, ja.
Marco sagt
selbstverständlich
ja.
Selbstverständlich sagt.
Fred sagt, es wäre spannend geblieben.
Klar.
Ich würde sagen, wir nehmen es einfach mal so mit,
ja,
und genießen mal den Moment, dass die Weltmeisterschaft gerade so eng ist, wie sie ist. Und wenn Sainz übrigens die Woche davor gefahren wäre, ne, und das mit dem Blinddarm, mit der Blinddarm, ne, wenn wir schon im Konjunktiv sind, dann wäre er jetzt WM-führend.
Ja, richtig. Genau so ist es. Also Vorsprung ist ja jetzt ein bisschen geschrumpft. Ist ja auch schön so und gut so. Perez nur Fünfter, da kam ja dann auch raus, dass da irgendwie am Unterboden irgendwie ein Abreißvisier wohl hing. Ob das wirklich der Grund war, warum es nicht lief. Also anhand der Zahlen kann man es angeblich sehen. Keine Ahnung. Mercedes haben wir schon gesagt, eine Vollkatastrophe, Doppelausfall, Motorplatzer bei Hamilton, das kann mal passieren. Russell weggeräumt von Alonso, auch eine kuriose Nummer. Der Timo hat mich sofort so angestupst, als die Szene war, und hat so das Gesicht so ein bisschen verzogen und quasi, aha. Ralf hat mir sofort eine SMS geschickt, hat gesagt, Absicht, der alte Fuchs, alter Kartrick. Hat sich ja dann so bestätigt, ne? Also der ist zu früh vom Gas und hat zu früh gebremst, der Alonso, und hat dann den Russell.
Keine Batterieprobleme.
Nee, hat ihn dann ins Verderben geschickt.
Da hat die Batterie im Kopf eher einen kleinen Kurzschluss gehabt, mein Quatsch.
Übrigens, ganz interessante Geschichte noch, die Spanier, sagen Folgendes, weil Johnny Herbert, unser alter Sky UK Expertenkollege und ehemaliger Rennfahrer, der war ja unter anderem Stewart jetzt an diesem Wochenende in Australien, und der hat wohl kein gutes Verhältnis zu Fernando Alonso. Da gab's mal was, wo die sich irgendwie da mal verbal so ein bisschen um die Ohren gehauen haben, und die Spanier sagen natürlich jetzt, das ist die Revanche gewesen von Johnny Herbert, ihn mit einer Strafe zu belegen.
Ja gut, der ist ja nicht alleine.
Sind ja emotional.
Sind ja ein paar Stewards, die dann da die Entscheidungen treffen im gesamten Ding.
Und
klar, der
Johnny Herbert kennt
die Tricks,
würde ich sagen, abwegig.
Ja, und vor allem kennt er halt auch die Tricks, ne? Johnny Herbert, der weiß ja selber als Autofahrer oder als Rennfahrer, was man da macht und was man nicht macht. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass der Alonso sich ein bisschen verschätzt hat, der das zwar so machen wollte, aber nicht so extrem, dass es dann den Russell zerlegt. Also das war, glaube ich, jetzt nicht das, was er wollte. Er wollte ihn aus dem Konzept bringen, aber dass der jetzt einen Unfall baut, das war nicht im Ansinnen von Fernando Alonso. Ich glaube, das wage ich zu behaupten, dass es so ist. Am Ende hat er ja die Strafe bekommen, 20 Sekunden, diese Durchfahrtsstrafe. Das ist übrigens ein Wert, den man ausrechnet, wie viel es dauert, um durch die Boxengasse zu fahren. Also quasi dieser Pit-Loss, das wird dann oben aufgerechnet. Und so kommst du diesen 20 Sekunden, weil es auch ein paar Fragen gab über Instagram, wie gibt's denn das überhaupt, dass das jetzt 20 Sekunden sind? Also das ist das, was vorher berechnet wurde an Durchfahrt, die man hat, wenn man mit mit Pit Limiter, also mit 80 da durch die Boxengasse fährt. Ja, dann Hülkenberg, auch das ja eine Riesennummer. Wieder Punkte geholt, zum zweiten Mal hintereinander in dieser Saison, mit diesmal in Anführungszeichen fairen Mitteln, ne? Also nicht so wie in Saudi-Arabien, wo man sagt, da hat man den Magnussen irgendwie nach vorne gebracht oder der hat sich nach vorne geschubst im wahrsten Sinne des Wortes und hat dann da Platz gehalten dafür, dass er in die Punkte fahren konnte. Das war richtig erfahren und richtig stark. Klar hatten sie ein bisschen Glück mit Umständen, wann kam es virtuelle Safety Car raus zum Boxenstopp, aber gut, das ist egal. Starke Leistung. Und Peter, ich weiß jetzt gar nicht, wie es vor Ort so war, aber Timo und ich haben gesagt, da hat sich auch im Team was verändert, weil letztes Jahr hätten sie nicht intern so getauscht, wie sie das in Australien gemacht hatten. Da war ja Nico schneller, war hinter Magnussen und dann haben sie da die Plätze getauscht und zwar sofort. Letztes Jahr wären sie bestimmt 5, 7, 8, 9 Runden hintereinander gefahren und dann wäre das nämlich nicht funktioniert oder hätte es nicht funktioniert.
Ja, vielleicht. Gucken wir mal, ob das dann anhält über die Saison. Also vielleicht ist man da ein bisschen effektiver jetzt und hat da klarere Entscheidungen vor Augen, datenbezogen. Möglicherweise. Stimmung war da auf jeden Fall sehr gut, klar. Die sind da beide in die Punkte gefahren, Magnussen und Hülkenberg. Auch Nico, ich meine, der ist von, wo ist er gestartet? 17 auf 9. Das ist natürlich schon auch fulminant gewesen, was er da hingelegt hat. Noch ganz interessant, das Duell dann auch mit Elbin. Ja, mal gucken, wie das bei Haas weitergeht. Auf jeden Fall mal ein richtig guter Start in die Saison, ne? Weil ich meine, wir haben vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten noch gesagt, was man so hört, Reifenthematik nach wie vor nicht verstanden. Die werden auf 10 erstmal einbetoniert sein, nämlich letzter. Und Moment, also dafür, dass man die so abgeschrieben hat.
Ich finde riesen starke Leistung. Sandra, willst du noch was zu Haas sagen?
Ja.
Bitte.
Danke. Ja, ich finde, das macht auch totale Hoffnung, wenn du jetzt diese ersten 3 Rennen anguckst auf doch so 3 relativ unterschiedlichen Rennstrecken, ja, dass sie einfach doch ein Paket irgendwie hinbekommen haben, was, ich sage jetzt mal, relativ flexibel gut ist. Also weißt du, wo du jetzt nicht sagen kannst, okay, der hat jetzt irgendwie Schwächen immer nur da oder Stärken immer nur da, sondern irgendwie, wahrscheinlich natürlich auch im Zusammenhang, in Zusammenarbeit mit dem Team, scheint es doch auch auf unterschiedlichen Strecken gut zu funktionieren. Und das macht ja, finde ich, schon Hoffnung auch für die Saison, dass wir da nicht wieder irgendwie in so ein Tal reinkommen, wo es dann mal wieder irgendwie Strecken gibt, wo es irgendwie gar nicht funktioniert.
Wobei man natürlich auch so fair sein muss, dass mit Verstappen, Hamilton und Russell 3 ausgefallen sind, die normalerweise davor stehen würden. Ne? Also das war, klar, das gehört auch immer mit dazu. Ja, das gehört natürlich auch mit dazu. Aber du hast natürlich recht. Also es ist deutlich stärker und besser, als es zu erwarten war am Anfang der Saison.
Und sie sind eben dann da, ne? Sie sind da, wenn es darum geht. Übrigens, richtig. Apropos, wenn wir jetzt über die Sieger gesprochen haben, eine These noch von mir, Daniel Ricciardo, ich glaube, der wird es nicht gedreht bekommen. Der hängt in einem ähnlichen Loch wie damals bei McLaren. Ich habe da kein gutes Gefühl und ich glaube, das ist mal meine These, während der Saison bis zur Sommerpause, spätestens nach der Sommerpause, sitzt Liam Lawson im Auto.
Gibt ja nicht wenige, die sagen, das passiert schon früher, dass er offensichtlich nur noch 2 Rennen Zeit hat, irgendwas zu zeigen, der Daniel Ricciardo. Ja, irgendwie schlimm, ne? Tsunoda dagegen überragend. Also der ist echt ein gutes Wochenende gefahren. Top. Also das muss man auch einfach mal so hinterlegen. Da geht's wahrscheinlich auch in die richtige Richtung. Aber da sind wir wieder beim Thema Konstanz. Das war ja auch immer so ein kleines Thema bei ihm. Wie lange kann er das Niveau halten? Ja? Kann er da nochmal abliefern? Wenn der jetzt die nächsten 2, 3 Rennen wieder so ist, jetzt dann Heimrennen für ihn in Suzuka, wie geht er damit um? Also da freue ich mich auch drauf, dann zu sehen, wie Yuki Tsunoda dann diese Welle weiter surfen kann. Kann er sie überhaupt surfen?
Wenn er das dann wirklich schafft, ne, weil die ersten beiden Rennen, damit war Marco ja nicht zufrieden, hat er uns auch gesagt, jetzt das ganze Wochenende stark abgeliefert von Yuki Tsunoda, wie du sagst. Also wenn er die nächsten Wochen das auch so macht, dann kommt er zumindest ins Blickfeld rein, ein möglicher Kandidat dann auch für ein Red Bull Cockpit zu sein. Ich glaube, dass er da im Moment noch nicht ist.
Ja, nee, ist er auch noch nicht. Also wenn wir natürlich weiter drauf gucken. Williams sollten wir auch noch kurz behandeln, dieses Drama um Logan Sargeant, der quasi als Ersatzteillager fungiert, weil der Nummer 1 Mann sein Auto zerstört und dann das Chassis oder das Monocoque kaputt ist und sie nicht fahren können oder er nicht fahren kann, muss er sein Auto hergeben, der Logan Sargeant muss zugucken. Das ist natürlich auch niederschmetternd, ne, für ihn. Also Schlimmer geht's ja nimmer, ne? Das ist wie beim Fußball, wenn du da irgendwie in einer Amateurmannschaft bist und der Starspieler hat ein kaputtes Trikot und dann heißt, hey, Trikot ausziehen, zu dem einen Mann sagt, hier, wir kleben die Nummer vom Starspieler drauf und hier, du kannst zugucken.
Oh, weia,
oder?
Ja.
So ist es doch.
Ja, oh ja, ja, schmerzhaft. Schmerzhaft.
Aber ich finde von James Fowles, also Hut ab, mutig, so eine Entscheidung zu treffen als Teamchef, die dann so auch zu tragen und jedenfalls so, wie es von außen wirkte, so zu kommunizieren, das so zu moderieren, dass es da nach außen hin kein, ich sag mal, böses Blut irgendwo gegeben hat. So, also muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass James Fowles jetzt ja auch noch nicht so lange als Teamchef fungiert, finde ich stark gemacht.
Ja, ich möchte nicht wissen, was der hinter den Kulissen alles klären musste. Vor allem, weil ja da auch Sponsorengelder mit drin hängen, die aus USA kommen. Ne?
Genau, das ist der Punkt, Sascha. Also, wenn wir bei Profilschärfung sind, im Falle von Carlos Sainz, hier auch, finde ich, bei James Fowles, sondern finde ich auch, wie er es kommuniziert hat, auch diese Entscheidung zu treffen. Ich finde es immer gut, wenn einer sich vorne rausstellt und sagt, wir machen so und das begründen kann. Wenn es am Ende dann nicht aufgeht, dann klar, muss man das nochmal auch bewerten und dann wird er sich auch dann kritischen Fragen stellen müssen. Aber was du sagst, Sascha, ne, da war richtig Druck auf dem Kessel. Also da haben die Sponsoren angerufen tatsächlich auch aus den USA und natürlich auch nachgefragt. Und er musste das natürlich dann auch begründen. Es war dann natürlich auch abgesprochen mit dem Vorstand. Und ich kann es auch verstehen. Am Ende, wenn du sagst, pass auf, am Ende geht's um Geld. Am Ende hängen alle Mitarbeiter dran, was Prämien anbetrifft, was Jobgarantien angehen, dass du dann sagst, wir müssen aufs beste Pferd setzen. Ich habe das ja auch schon gesagt. Das ist alles für mich total klar. Das Einzige, was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, warum man sich dann für Logan Sargeant auch nochmal entschieden hat im letzten Jahr. Da waren ja auch alle Anzeichen negativ. Wenn man dann sagt, okay, man geht mit ihnen ins zweite Jahr und bei Rennen 3 schon sagt, pass auf, wir haben nur ein Auto, kriegt auf jeden Fall Albon, auch wenn der es weggeworfen hat. Du kannst leider nichts dafür, lieber Logan, aber du bist halt einfach nicht gut genug. Das ist natürlich dann schon so ein bisschen auch in Anführungsstrichen so mit so ein Tod mit einer Andeutung oder mit einer Ansage im Voraus. Ne? Und das ist natürlich dann nach wie vor die größte Frage, die ich mir stelle, warum man überhaupt mit Sargeant ins zweite Jahr gegangen ist.
Ja, das kann ja nur Sponsorengründe haben. Ne? Also das ist ja das, was wir letztes Jahr auch schon spekuliert hatten, als es da mal drum ging. Na, ist es vielleicht eine Chance für Mick Schumacher? Da ist dann finanzieller Druck dann offensichtlich auch drauf, dass da ja Entscheidungen getroffen werden, die davon abhängig sind. Alpine, nach wie vor, bitter, ne, was da abgeht. Wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr waren die zweimal auf dem Podium. Ich habe in der Vorbereitung auf das Wochenende nochmal drauf geguckt, war echt so. Monaco und, was war es, Niederlande. Einmal Ocon, einmal Gasly letztes Jahr. Also da sind die ja weit weg wie wir vom Mond. Das ist ja unglaublich. Also was da passiert bei Alpine, schwierig. Also wird wahrscheinlich in Suzuka nicht viel besser werden, weil das ja auch wieder eine Strecke ist, die chassisabhängig ist. Können wir dann nächste Woche in der nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse auch nochmal genauer drüber reden, allein über Suzuka. Aber das ist sehr, sehr bitter. Aber dann jetzt zum Abschluss nochmal kurz über Alonso und über das, was unser lieber Kollege Ralf Schumacher da, wie heißt es, schön gedroppt hat. Alonso wechselt zu Red Bull. Also das finde ich ja, also ich meine, klar, wir hatten hinter den Kulissen da schon mal drüber geredet, aber er war sicher oder ist sicher ziemlich sicher, der Ralf, ne, mit seinen Aussagen, dass man da relativ weit offensichtlich ist.
Ja gut, aber das würde ja irgendwo auch bedeuten, oder? Weil, also geht ja schon darum, dass man Alonso bei Red Bull holt als möglichen Ersatz für Max Verstappen, ne? Weil ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, die Kombination Verstappen-Alonso in einem Team, die funktioniert bestimmt nicht. Also daran glaube ich nicht. Aber das würde ja im Umkehrschluss für mich auch bedeuten, dass ich sag mal, der Weggang von Max Verstappen auch schon so relativ beschlossene Sache ist, oder nicht?
Ja, also klar. Also das ist so eh extrem spannend, was da passiert. Die Verstappens und dann der Dr. Helmut Marko, auf der anderen Seite Christian Horner. An dem Wochenende war es ja offensichtlich, Peter, ganz schön ruhig in Australien. Da hat man gar nichts mehr gehört. Also das ist vielleicht auch ein Burgfrieden, der geschlossen wurde, um zu sagen, hey, jetzt halten wir mal alle die Füße still und konzentrieren uns mal auf das, warum wir überhaupt hier sind. Nämlich um Rennen zu fahren. Finde ich ja eigentlich auch ganz interessant, aber die Akte ist ja noch nicht zu. Also da kommt ja noch irgendwas.
Nein. Ist sie nicht. Und man hört auch im Hintergrund, sind die Sorgen groß, ne? Was wir auch schon mal thematisiert haben, dass man vielleicht alles nach Richtung Thailand zieht. Das ist auch die große Sorge in Österreich. Also da ist nach wie vor viel im Gange, auch im Hintergrund. Und auch wenn du da in die Gesichter guckst und auch in diese nicht vorhandene Einigkeit. Im letzten Jahr kann ich mich noch daran erinnern, da saßen Christian Horner, Dr. Helmut Marko und so weiter ständig zusammen. Jetzt siehst du immer mal vereinzelt Leute zusammensitzen, mal einen Horner mit einem Vermeulen, dem Manager von Marx, dann kommt Max mal mit dazu, dann Marko auf der anderen Seite, sitzen dann auch mal vereinzelt Leute dabei. Also diese Einigkeit ist, glaube ich, weg. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen dann auch entwickeln wird. Und bei Alonso habe ich halt immer nur im Hinterkopf, dass Helmut Marko vor allen Dingen Riesenfan ist, ne, vom Spanier, wie oft er das gesagt hat. Von daher, wer weiß, auch Verstappen, ich glaube, dass der sich dann auch sicher genug ist, dass er auch Alonso schlagen wird und von dem Selbstverständnis, was er hat, und der Klarheit, die er besitzt, dass er das dann auch annimmt, und auch weiß wahrscheinlich, dass jetzt die Geschichte mit Perez dann auch irgendwann auslaufen wird. Also ich glaube, dass der da unbeeindruckt ist mit dem, was ihm da angeboten wird, links oder rechts, weil er von sich eh das Selbstverständnis hat, dass er der Beste ist und jeden schlägt.
Aber apropos Perez, ne, der könnte natürlich, ich sage jetzt mal so ein bisschen der lachende Dritte in diesem ganzen, in dieser ganzen Thematik sein, weil er jetzt, wo er und seine Leistung so gefühlt, jedenfalls öffentlich, so ein bisschen aus dem Fokus rücken und es gar nicht mehr im Moment jedenfalls darüber gesprochen wird, schafft er dieses Jahr noch bei Red Bull, ist es danach vielleicht vorbei. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es konzentriert sich jetzt da alles so auf diesen ganzen Machtkampf. Kann man einen Frieden, der doch ja sehr, sehr instabil ist, halten? Was passiert mit Max? Und ich weiß nicht, kommt halt drauf an, wie es weitergeht, ne? Aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Perez da so ein bisschen der lachende Dritte sein könnte. Weil sollte es jetzt tatsächlich so passieren, dass der Max das Team verlässt, dann glaube ich, konzentriert man sich vorrangig darauf, einen guten Ersatz für Max zu finden und nimmt dann vielleicht den Perez einfach nochmal so mit, dass man auf der Position wenigstens so ein bisschen in Anführungszeichen Konstanz hat, was die Personalie angeht.
Das kann ich mir auch vorstellen. Das glaube ich auch. Wenn Verstappen gehen sollte, dann ist es die Chance für Perez zu bleiben. Wenn Verstappen bleibt, ist Perez weg. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube, dass er so oder so weg ist. Ich glaube, das reicht jetzt, was man von ihm gesehen hat. Und auch jetzt, ne, dieses Wochenende, klar, gab es möglicherweise Probleme mit dem Auto oder stand er sich mal wieder selbst im Weg. Ich glaube, das reicht einfach nicht für den Anspruch, den sie haben. Ich glaube, dass das vorbei ist nach dem Jahr, egal ob Verstappen geht oder nicht. Also wäre meine These dazu.
Spannend
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wollte ich auch gerade sagen. Also
ist auch so. Ist doch schön. Ist ja wirklich so.
Deswegen freuen wir uns dann auf die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse. Sandra, du wolltest noch was loswerden. Offensichtlich sehr dringend, wenn ich dein Gesicht so angucke.
Naja, verbal. Sehr dringend. Keine Ahnung. Aber ich fand einfach für mich, ehrlich gesagt, so rein aus Fansicht, die Szene des Wochenendes war, wie die Italiener unterm Podium im Parc Fermé, also die Ferrari-Teammitglieder, diese Hymne gesungen haben. Ich liebe sie dafür, wie sie feiern und wie du diese Emotion da spürst. Und ich möchte das, wenn ich es mir wünschen darf, bitte in diesem Jahr noch so viel öfter erleben, weil da ist mir tatsächlich das Herz aufgegangen, als ich die Jungs und Frauen und Mädels da gesehen habe, wie sie ihre zwei Fahrer auf dem Podest gefeiert haben. Ich sag immer noch, keiner feiert so schön wie die Italiener.
Ja, so ist es. Also das war auf jeden Fall schön zu sehen, da hast du recht. Wenn wir schon bei den Szenen sind, meine Szene des Wochenendes war, wie der Peter diese Waschstraßenmännchen da begrüßt hat am Anfang. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat.
Ja, erst habe ich kurz gedacht, dass der Lewis Hamilton an mir vorbeischiert und dann dachte ich mir so, nee, sind ja zwei oder sind es vielleicht doch Sascha und Timo?
Beim Melbourne Walk, das waren, ja. Ich weiß nicht was, haben die Werbung gemacht für so eine Waschstraße oder was? Die hatten solche Lappen an von oben bis unten, oder? Es sind zwei von der Sesamstraße gewesen, die sich verlaufen haben.
Ja, genau, aber wirklich, ne? Die waren schon ulkig.
Maskottchen oder Werbefiguren, keine Ahnung. Sehr lustig auf jeden Fall. Gut, dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse. Wird sich mit Sicherheit einiges tun in den nächsten Tagen, was wir dann wieder schön behandeln können. Und dann sprechen wir ein bisschen über das nächste Rennen. Das ist dann in Japan, Suzuka. Eine tolle, tolle Strecke. Und da reden wir dann auch über die Möglichkeiten, die die einzelnen Teams dann haben. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Weiterempfehlen. Nächste Ausgabe also dann am kommenden Dienstag, wie immer um 12 Uhr. Euch eine gute Zeit. Schöne Ostern. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite des Hasenfestes wieder. Ciao, ciao.
Das machen wir.
Ja, frohe Ostern an alle. Ich leg mich hin, wieder Jetlag geplagt.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.